I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Dieser Song ist wohl jedem bekannt. Er ist der Erfolgshit der Pforzheimer Band Fool's Garden. 1995 verhalf er ihnen zum weltweiten Durchbruch. 9 Monate in den deutschen Charts, Platin in Norwegen und Irland, Gold in Frankreich, der Schweiz, Österreich, Belgien und Dänemark. In Deutschland sogar dreifach. Das darauf erscheinende Album Dish of the Day erhielt Platinstatus in Deutschland und Gold unter anderem auch in Hongkong und Malaysia. Heute müsse sich die Band nach eigenen Aussagen nichts mehr beweisen. Den Bandalltag lassen sie heute ruhiger angehen. Nichtsdestotrotz touren sie auch weiterhin durch Deutschland und die Welt. Und so standen sie auch beim Reutlinger Stadtfest 2016 auf der Bühne und sorgten für eine ausgelassene Stimmung beim Publikum. Wenige Stunden vor seinem Auftritt traf All-Inclusive Peter Freudenthaler, den Sänger von Fool's Garden. Wie bereitet er sich auf den Auftritt vor?
Naja, das ist schon eine ganz schön lange Zeit, 6,5 Stunden. Wir bereiten uns dahingehend vor, dass wir nachher noch Soundcheck haben. Und ansonsten genießen wir die Zeit hier im wunderschönen Fortuna Hotel in Reutlingen. Und vorbereitet sind wir eigentlich. Also wir können die Sachen ja spielen nicht zum ersten Mal heute. Wir sind nicht übergeprobt, sondern rein musikalisch gut vorbereitet auf das, was kommt heute Abend.
Wie ist das eigentlich bei Stadtfest? Trifft man sich auch Backstage und tauscht sich untereinander aus? Also Max Giesinger ist ja zum Beispiel auch hier im Hotel. Tauscht ihr euch gegenseitig aus oder spielt das eine eher untergeordnete Rolle?
Nee, wir haben uns vorhin schon ausgetauscht hier auf dem Parkplatz. Der Max kam auch gerade vorhin an. Und wir kennen den schon ganz lang. Der hat nämlich vor ein paar Jahren mal, bevor er bei The Voice mitgemacht hat, bei uns im Studio einen Song aufgenommen. Da hat ihn noch gar niemand gekannt. Da war er noch so ein Geheimtipp bei uns in der Gegend. Ein junger Kerl, der mit der Gitarre auftritt und ganz schöne eigene Songs auch schreibt. Und wir hatten den von einem Bekannten von uns wiederum empfohlen gekriegt. Und der Bekannte bat uns, ob wir mit dem nicht mal einen Song aufnehmen könnten. Und seither kennen wir uns und haben uns immer wieder getroffen, sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Und ja, freuen uns echt für seinen Erfolg, den er da gerade hat.
Wann habt ihr denn angefangen mit Musik, oder wann hast du angefangen, mit Musik zu machen oder zu singen, genauer gesagt?
Also ich habe im zarten Alter von 4 Jahren wusste ich schon, dass ich Sänger werden will, weil ich Singen schon immer gemerkt habe, das gibt mir ganz arg viel, das Singen, das lässt mich die Welt um mich herum vergessen. Und dann habe ich mit 7 Jahren angefangen, Klavier zu spielen, und mit 13 wollte ich Fußballweltmeister werden, habe nach meinem ersten Spiel bei der C-Jugend Schellbronn, bei dem ich einen Handelfmeter nach 10 Minuten verursacht habe, aber schnell gemerkt, dass mit der Fußballerkarriere das wird nichts, und habe mich dann entschlossen, eine Band zu gründen. Beziehungsweise ich war dann ein Jahr später oder so auf dem Status Quo-Konzert in Sindelfingen im zarten Alter von 14 Jahren, und das hat mich so infiziert, dass dieser alte Wunsch wieder aufgeplatzt ist, und dann war es für mich klar, ich möchte unbedingt Musik machen und von der Musik irgendwann mal leben können.
Wie entstand denn euer Bandname? Also wie habt ihr den Namen für eure Band gefunden? Also wie hat sich das entwickelt sozusagen?
Du, das war eine ganz spontane Eingabe. Wir saßen abends wir waren irgendwie tagsüber im Studio, glaube ich, und sind dann abends noch ein Bierchen trinken gegangen und haben uns überlegt, wie wir die Band nennen können. Und auf einmal war der Name da. Das hat sich so entwickelt. Da hieß es zuerst so Railway Garden oder irgendwas mit Garden war klar, und plötzlich kam der Begriff Fool's Garden. Oh ja, das klingt cool, in einem Fool's Garden, da ist alles möglich. So ein, ja, da kann jedes Pflänzchen wachsen, was da wachsen will, egal welche Stilistik und so. Und uns schien das auch ganz passend zum programmatischen Teil der Band. Und dann klang es gut, und dann haben wir gesagt, okay, wir nennen uns jetzt Fool's Garden.
Und in dem Garten ist ja auch eine riesengroße Pflanze gewachsen.
Ja, die war zuerst ganz klein, aber die ist riesengroß geworden, ja.
Ja, nämlich Lemon Tree. Wie wurde der Song bekannt? Also so rumgefragt, wie kam der zu den Radiosendern? Weil ihr wart ja damals eher eine kleinere Gruppe, nicht so bekannt. Und dann kam Lemon Tree. Wie kam das, dass der so erfolgreich wurde?
Ne, das kam einfach dadurch, dass wir hatten schon auch Radiostationen bestückt. Und die einen haben es mal gespielt, andere dann nicht. Und irgendwann kam von SWF3 damals noch ein Moderator auf ein Konzert nach Karlsruhe-Hagsfeld, der so angetan war davon, dass er gesagt hat, wisst ihr was, mit dem haben wir allerdings bis morgens 4 Uhr noch gefeiert, wisst ihr was, ich spiele es jetzt einfach mal, obwohl ich es nicht darf. Der hätte es nicht dürfen, weil so gerade bei solchen Sendern wie SWF 3 sind die Moderatoren angewiesen auf das Programm, was ihnen der Redakteur zusammenstellt. Und hat das einfach gespielt und rief dann eine Stunde später bei uns an und sagte, das ist der Hammer, ich habe das Lied gespielt und da haben hunderte von Menschen angerufen und wollten wissen, was das ist. Und das war so eigentlich der Startschuss von dem ganzen Ding. Und dann sind die ganzen anderen Sender hier in Baden-Württemberg drauf eingestiegen und auf einmal ging es dann nach Hessen und nach Bayern. Das hat sich so richtig ausgebreitet. Dann kamen die ersten Meldungen aus Österreich, aus der Schweiz, dann ging es nach Italien, Frankreich. Frankreich war auch sehr ungewöhnlich, weil in Frankreich gibt es so die sogenannte Quotenregelung. Das heißt, da wird nur ganz wenig ausländische Musik gespielt. Und dann ging es in ganz Europa los. Und auf einmal hieß es, ihr müsst nach Südostasien. Und auf einmal kamen aus Mexiko die Charts. Und es war echt verrückt. Das alles in einem halben Jahr.
Wie oft habt ihr denn Lemt wie bis jetzt schon gespielt? So circa.
Also ich glaube, wenn du es von Dezember 1995 auf jeden Tag einmal Lemon Tree spielen legst und dann vielleicht nochmal 50% obendrauf packst, dann hätte man die Zahl, muss mal kurz rechnen, 3650, also 10.000 Mal, obwohl das kommt mir jetzt eigentlich fast ein bisschen wenig vor, aber sehr oft.
Okay. Ja. Hattet ihr auch schon mal irgendwie eine witzige Panne bei einem Konzert, vielleicht gerade auch bei Lemon Tree, obwohl ihr schon so oft gespielt habt, dass da trotzdem irgendwas Witziges mal passiert ist?
Inzwischen finde ich es witzig, damals fand ich es nicht witzig, das war das erste Konzert in Südafrika, da ist mir nämlich der Text entfallen. Das war total crazy, da denke ich irgendwie beim zweiten Vers, wie geht's denn weiter? Und sobald man anfängt zu denken, das ist ganz gefährlich, aber bei allem, also sagen ja auch alle Schauspieler, sobald man irgendwie nicht im Fluss ist und drüber nachdenkt, was muss ich als nächstes sagen, verlässt dich dein Gedächtnis oder dein Glück. Und dann hatte ich mit Gabriel, da konnte Folger nicht, auf so einer Gala, das ist jetzt 2 oder 3 Jahre her, in Dresden, die Hope-Gala mit so hochkarätig besetztem Programm, haben wir 2 Songs gemeinsam gespielt und da hatte Gabriel einen Blackout. Der wusste plötzlich die Akkorde nicht mehr. Ich habe das irgendwie durchgesungen und Gabriel hat irgendwelche Akkorde gespielt und gesucht und nicht gefunden. Das war echt ein absolutes Drama. Aber es gab trotzdem Applaus. Also sprich, der Song war dann doch bei den Zuschauern wohl so eingebrannt, dass denen das gar nicht so aufgefallen war mit den falschen Akkorden.
Was denkst du denn, hättest du beruflich gemacht, wenn das mit der Musik nicht so funktioniert hätte? Hattest du irgendeine Alternative? Gab es da irgendwas?
Die gab's, ja. Ich wollte in meinem Leben, mein großes Ideal im Leben war schon immer, ich möchte was tun, was mir Freude bereitet. Für mich war schon als kleiner Junge klar, ich will mal nicht irgendwie irgendeine Arbeit haben, wo ich den ganzen Tag hoffe, dass die Zeit rumgeht. Ich hatte so Ferienjobs und das war ganz, ganz schrecklich, wenn du irgendwie so 8, kennt ihr vielleicht auch, so 8 Stunden oder 9 Stunden am Tag in irgendeinem Betrieb stehst und irgendwas Stumpfsinniges machst und irgendwie die ganze Zeit hoffst, oh, es ist erst 1, es ist erst 2:30. Da hofft man ja eigentlich, dass das Leben schnell rumgeht. Und das wollte ich nie. Aber es gab im Prinzip einen Plan B. Was heißt Plan B? Im Plan war es eigentlich nicht mehr. Ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht als Klavierbauer, habe davor Schreiner gelernt und hatte davor im Altersheim 2 Jahre gearbeitet. Das waren Arbeitstätigkeiten, die mir viel Spaß gemacht haben. Und ja, so Klavierbauer ist auch ein schöner Beruf. Und wenn es mal irgendwann nichts mehr ist mit der Musik, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, in dem Bereich wieder zu arbeiten. Aber es sieht nicht danach aus.
Wie ist es eigentlich so, wenn man jetzt quasi so eine Art Management hat? Wie viel Mitbestimmung habt ihr da als Band? Oder konkret du, wurdest du jetzt zum Beispiel gefragt, ob du das Interview mit uns machen möchtest? Oder?
Also wir haben Gott sei Dank diese Freiheit, dass wir nicht gegeißelt sind von irgendeinem Management oder von der Plattenfirma, sondern wir können wirklich ganz frei entscheiden, was wir tun, was wir nicht tun. Und ja, suchen das dann einfach so aus, auch mit der Erfahrung, die wir inzwischen haben. Ne, da gibt's, ja, es hat sich ja schon mal jemand irgendwie, das ist schon Jahre her, als Redakteur vom Stern ausgegeben, sich akkreditiert an so einem Pressetag. Und da hat man irgendwie schon nach 10 Minuten gemerkt, der macht das aber nicht beruflich und schon gar nicht beim Stern. Das war halt irgendein, keine Ahnung, ein Fan oder einer, der sich berufen gefühlt hat dazu, uns Fragen zu stellen. Und das war dann auch klar, das ist auch nie irgendwann erschienen irgendwo, dieses Interview, das hat er einfach für sich nur gemacht. Und da haben wir, glaube ich, inzwischen aber auch ein ganz gutes Näschen dafür, was da geht und was nicht.
Was hat sich denn mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke verändert? Also ich meine, als du angefangen hast mit Musik, waren ja die sozialen Netzwerke jetzt noch nicht ganz so verbreitet, wie das heute der Fall ist. Was hat sich für dich konkret verändert?
Aber für mich konkret, dass ich auch einen Facebook-Account habe und hin und wieder dann auch mal was poste, aber nicht so der fleißige Poster bin. Ich glaube, es ist auch gar nicht, also wenn es irgendwas Interessantes gibt, wo ich denke, das ist jetzt auch wirklich was andere Menschen interessieren könnte, aber ich bin nicht irgendjemand, der jetzt sein Abendessen fotografiert oder jeden Furz, den er lässt, unbedingt gleich medial vermarkten muss. Ich finde es ganz nett. Ich gucke auch immer mal wieder gerne bei den Facebook-Nachrichten, was so mein Bekanntenkreis so alles von sich gibt. Und es haben sich hier und da auch ganz nette Dinge entwickelt aufgrund von Facebook. Aber ich versuche mir immer wieder bewusst zu machen, dass es auch eine Side-Upsides der medialen Kommunikation gibt. Und lustig ist, dass ich gerade vorhin, als ich hergefahren bin, hat aus Handy zweimal geklingelt im Auto. Dann bin ich nicht rangegangen, weil ich dachte, nee, scheiße, ich telefoniere jetzt mal nicht während dem Autofahren. Das ist ja manchmal ganz gut, wenn man einfach weg ist von dem ganzen Zeug, ne?